Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Hallo, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt kommen wir zu unserem allerletzten Thema des Abends, und zwar Rollenspiele. Was definiert ein Rollenspiel überhaupt? Im Kern geht es um Werte, Würfel und Charakterentwicklung, so wie wir das von Baldur's Gate zum Beispiel kennen. Und dann gibt es aber zum Beispiel GTA, wo Leute aus einem Action-Adventure, das überhaupt kein Rollenspiel sein wollte, ihre eigene Rollenspielwelt gemacht haben durch das Sandbox, was für viele sehr viel besser funktioniert als Rollenspiel, als viele echte, gewollte Rollenspiele. Also, was ist Rollenspiel heutzutage eigentlich? Dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, 2026, kommen da einige große Titel auf uns zu mit einem Gothic Remake und einem vielleicht hoffentlich Fable. Aber auch neue Titel stehen an wie ein Exodus. Können die sich gegen die alten Nostalgie-Giganten beweisen? Das möchte ich heute besprechen. Und wie es in einem Rollenspiel so der Fall ist, geht es auch bei uns heute darum, Entscheidungen zu treffen. Denn es kommen so viele Rollenspiele im nächsten Jahr raus und es gibt so viele Rollenspiele, über die wir auch einfach reden müssen, weil sie wichtig sind für das nächste Jahr, dass ich mir etwas ausgedacht habe, und zwar Pick or Kill. Meine Gäste müssen sich gleich entscheiden, über welches Rollenspiel sie wirklich unbedingt reden wollen. Und wir werden natürlich deswegen alle zumindest kurz anschneiden und dann über einige ausführlicher sprechen. Und dafür habe ich mir eine Party aus den perfekten Rollenspiel-Experten zusammengestellt. Einerseits mein lieber Kollege Micha, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Mal gucken, wie das gleich wird.
Ja, wir sind alle gespannt. Dann an meiner Seite Fabiano, auch schön, dass du hier bist.
Hi, ich fühle mich nicht vorbereitet.
Perfekt, so wollte ich das. Das wird super. Und wir haben noch jemanden zugeschaltet, und zwar einen MMO-Experten, den großartigen Carsten. Hi, schön, dass du auch Zeit gefunden hast.
Hallo zusammen.
So, ich habe euch da jetzt alle, also bis auf Micha, der wusste schon ein bisschen, was auf ihn zukommt. Ich habe euch da jetzt alle reingeworfen. Bevor wir mit dem Pick-or-Kill-Game anfangen, erstmal, was macht denn für euch ein gutes Rollenspiel aus? Fabiano.
Rollenspiel.
Cool, danke, danke.
Ja, danke.
Haben wir das
danke.
Auch schon wieder. Kurze
Antwort. Ich meine damit, also ich mag am meisten Rollenspiele, die es mir wirklich erlauben, eine Rolle zu spielen. Ich bin tatsächlich da Purist. Ich spiele sogar Skyrim so, dass ich mir einen Charakter baue und dieser Charakter erlebt dann auch nur die Sachen, die für diesen Charakter Sinn ergeben. Ich baue mir keinen Charakter, der die Magiergilde anführt und die Kriegergilde und die Diebesgilde, weil ich mir denke, das ist dann kein Charakter mehr, das ist einfach nur eine Power-Fantasy. Ich mag das, wenn Spieler mich dazu ermutigen, das zu tun und ich das Gefühl habe, die respektieren meine Entscheidungen und meinen Charakter, meine Charaktervision, weil Baldur's Gate 3 hat das hervorragend gemacht. Da habe ich als Lerner Löwentreu gespielt und das hat wunderbar funktioniert. Ganz viele tolle Sachen, die man halt machen kann und wo ich das Gefühl habe, ja, das ist mein Charakter, der erlebt gerade seine Geschichte. Das befriedigt mich am meisten bei einem Rollenspiel. Da können dann die auch die Charakterwerte mit reinspielen. Also wenn ich das Gefühl habe, ein Charakterwert bedingt auch, dass ich jetzt gerade eine Entscheidung fälle, weil er halt eben das besonders gut kann. Und das muss nicht immer die klügste Entscheidung sein, aber es ist halt eine Entscheidung, die für diesen Charakter Sinn ergibt, weil wenn er gut reparieren kann, wieso sollte er dann eine Entscheidung fällen, bei der er klettern muss oder so etwas?
Ja, ist ein Argument. Micha, was ist dir in einem Rollenspiel wichtig?
Also ich finde tatsächlich, das geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht nicht ganz so festgelegt auf einen einzelnen Charakter, wie du es gerade erwähnt hast, Fabiano. Entscheidungen sind wahnsinnig wichtig. Mhm. Oder vor allem das, was man eine so Player Expression nennt, also dass mir ein Rollenspiel die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Wege zu gehen. Ne, weil alles, in dem ich sehr linear unterwegs bin, in dem ich sehr klar festgelegt bin auf eine Sache, das ist für mich nicht das, was ich unter einem Rollenspiel verstehe. Ja, man kann es weitergefasst trotzdem so nennen, ne, dann bin ich halt der Witcher und es ist ja auch ein Rollenspiel, The Witcher, aber je mehr Freiheit und je mehr Möglichkeiten mir ein Spiel gibt, mich selber in irgendeiner Form auszuleben und unterschiedliche Pfade zu gehen, desto rollenspielerischer ist es für mich.
Ja. Jetzt, Carsten, du spielst ja Rollenspiele ein bisschen anders, denn meistens online im Vergleich zu vielen anderen hier. Was ist dir da besonders wichtig?
Erstmal würde ich sagen, das ist ein Gerücht. Ich bin eingestiegen auf dem SNES mit Klassikern wie Illusion of Time und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist meine Rollenspiel-Vergangenheit deutlich länger als meine MMORPG-Vergangenheit. Bei mir geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, in eine Charakterrolle zu schlüpfen, die nichts mit mir zu tun hat, in einer Realität, die nichts mit dieser Welt zu tun hat, um dort Dinge zu erleben, die ich hier nicht erleben könnte und dabei eine gewisse Progression durchzumachen und in irgendeiner Form Einfluss auf die Welt zu nehmen. Mhm.
Ja, also das sind auf jeden Fall alles, glaube ich, Punkte, denen wir gegenseitig zustimmen können. Also ich habe auch das Gefühl im Chat, da haben auch schon Leute zum Beispiel Würfel reingepostet. Ich weiß jetzt nicht, ob Würfel wirklich essentiell für ein Rollenspiel sind, aber zumindest dieser Zufallsfaktor, den finde ich schon auch wichtig für ein Rollenspiel, dass halt auch, also dass dein Charakter halt auch auf Dinge treffen kann, die man so nicht erwartet hat und die nicht einfach vorgeschrieben sind und die in der Welt dann einfach so passieren. Und das zum Beispiel macht ja ein GTA Online als Rollenspiel so fantastisch, weil du da andere Leute hast, die in einem Spiel, das überhaupt nicht als Rollenspiel gedacht ist, ihre Rolle spielen. So wie du das vorhin gesagt hast, spielst du, hast du schon mal GTA Online gespielt?
Ich habe mal eine Zeit lang einen Let's Play gesehen von jemandem, der sehr exzessiv Rollenspiel in GTA quasi betrieben hat, wo man dann irgendwie über die Straßen läuft und da irgendwie sich mit verschiedenen Gilden quasi schon organisiert und die Events veranstalten und dann irgendwelche Partys machen und so, dass man halt das Gefühl hat, sie wollen halt diesen Alltagsrollenspiel quasi mehr fröden. Das ist dann gar nicht mal wirklich ein Gangster-Rollenspiel oder so, sondern sie leben einfach nur in Los Angeles, wollte ich gerade sagen, in, wie heißt die Stadt in GTA?
Los Santos.
Ja. Genau. Sie wollen halt einfach nur da das Gefühl haben, ein anderes Leben führen zu können und halt in der Gegenwart quasi und nicht unbedingt, wir haben jetzt hier unsere Gangster-Fantasie. Und das finde ich super interessant.
Ja. Ja. Das Witzige ist ja, dass GTA RP damit etwas macht und schafft, was viele extra darauf ausgelegte MMOs oft nicht hinbekommen. Ein paar schaffen es schon, EVE Online oder sowas ist, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel. Aber genau diese Sandbox zu sein und zu sagen, alles wird von den Spielern gemacht. Mhm. Ne, ihr lebt halt hier als Gesellschaft, als digitale Parallelgesellschaft. Ihr übernehmt dort alle Rollen, wie es euch gefällt. Ne, es gibt die Polizei, es gibt die Leute, die ins Bergwerk gehen, es gibt wie auch immer, ne, keine Ahnung, alles, was es auch halt gibt an Rollen in dieser Welt. Ihr bestimmt die Wirtschaft. Ne, es ist halt kein Themenpark, kein so ein Vergnügungspark, MMO, in dem dir alles vorgegeben wird, sondern ihr macht es selber. Und oft, ne, ich weiß noch, wie damals New World angekündigt wurde, und sie gesagt haben, ja, das soll auch so werden. Ihr habt diese neue Welt, ihr besiedelt diese neue Welt und dann macht daraus, was ihr wollt. Es ist euer Ding quasi. Spielergetriebene Wirtschaft, spielergetriebene Quests und so weiter. Und alle so, oh.
Wie bei Fallout 76, da haben sie das auch behauptet.
Ja,
und gesagt, das hat nicht funktioniert.
Und da funktioniert es ja nicht mal. Genau, ja. Das ist.
Und ich meine, bei New World, da hat es dann, als es so langsam funktioniert hat, hat dann Amazon gesagt, ach, Scheiß auf New World.
Bei New World ging der Plan ja auch nur bis zur ersten Alpha und als das Feedback der Spieler dann kam, haben sie das ja umgeworfen. Mhm. Und dann doch einen Themenpark versucht, aber dann war halt eigentlich die Zeit, die sie sich dann dafür genommen haben, einfach nicht ausreichend genug, um das tatsächlich gut zu machen.
Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, als es dann auf einem guten Weg war. Aber naja, wir versuchen New World nicht mehr nachzutrauern und gehen jetzt in unser Spiel rein. Und zwar Pick and Kill. Und als erstes, ich habe euch jetzt immer Duelle von Spielen, bei denen ich gesagt habe, bereitet euch so ein bisschen drauf vor, die ich euch vorstelle. Und ihr sagt, über welches dieser Spiele wollt ihr mehr reden und warum?
Die Verzweiflung beginnt schon bei Carsten.
Und die ersten beiden Spiele, die ich euch zur Auswahl stelle, sind Fable und Gothic.
Ach nee, komm. Fable und Gothic.
So, Fabiano, worüber möchtest du lieber reden und warum?
Fable, weil Gothic ist halt 30 Jahre alt und das selbe Spiel nochmal ein besseres.
Okay. Micha?
Ja, wir müssen über Fable reden, glaube ich. Ich stimme zu. Gothic ist auch schon ist ja schon sehr auserzählt. Ich glaube, bei Gothic ist jetzt das nächste Ding. Wir müssen es halt mal wirklich spielen, um zu merken, ob es wirklich rund und gut ist. Aber was so die Theorie angeht und was sie vorhaben, es ist schon sehr durchberichtet.
Aber bei Fable wissen wir ja noch nicht mal, ob es 2026 kommt.
Ja, aber da müssen wir drüber reden.
Okay,
das gut. Das ist ein wichtiger...
Carsten, siehst du es auch so? Würdest du auch lieber über Fable als über Gothic reden? Und wenn ja, warum?
Ja, wir wissen über Gothic viel, viel mehr. Auch über das Remake wissen wir viel, viel mehr, weil da auch viel, viel mehr Informationen gedroppt sind, weil es auf GameStar schon viel, viel mehr stattgefunden hat. Und Fable ist das spannendere Ding.
Na gut, dann haben wir uns für... die Rolle des dreckigen Niemands anstatt, also gegen die Rolle eines dreckigen Niemands für den märchenhaften Helden entschieden. Für Fable. Und hier der polierte britische Humor. Ich fand, der kam schon sehr gut im Trailer rüber. Jetzt ist halt die Frage, was dann da auch wirklich an Spiel dahinter steckt. Weil die Welt von Fable ist großartig. Ich mag es immer, wenn man in eine Märchenwelt eintaucht, die eben sich auch selber nicht zu ernst nimmt. Ich finde den Stil sehr cool. Das sieht alles groß, also wirklich hübsch auch einfach aus. Ich möchte diese Welt erkunden, wenn ich mir die so anschaue. Aber was erwartet ihr von Fable? Und denkt ihr, dass es 2026 kommt? Fabiano?
Boah, ich glaube nicht nächstes Jahr. Ich meine, wir haben schon Gameplay gesehen davon, aber es wirkte immer alles so ein bisschen zusammengestellt. Nie so wirklich, oh, das ist jetzt wirklich, habe ich mal 20 Minuten lang Gameplay am Stück gesehen von Fable. Ich habe noch gar keine so ganz konkrete Vorstellung, wie das jetzt wirklich exakt wird. Was ich an Fable immer sehr mochte, also vor allem am ersten Teil, war ja diese coole Progression als Held, die sich auch optisch wiedergespiegelt hat und auch über Jahre quasi. Das ist was mir fehlt in vielen Rollenspielen. Da ich mir denke, eine Heldenreise ist auch spannend, wenn sie weitergeht als bis zum nächsten Endboss, sondern was zeichnet so ein Heldenleben quasi aus? Und das war ja bei Fable 1 mal so der Fall. Und davon habe ich noch so wenig gehört und gesehen jetzt beim neuen Fable. Ist ja immer noch nicht ganz klar, soweit ich weiß, wen man da jetzt eigentlich spielt.
Also es gibt, es ist nicht offiziell angekündigt, aber es gibt wohl einen Editor. Also du erstellst deinen Charakter selbst.
Okay, das finde ich schon mal gut.
Ja,
das ist doch schon mal gut.
Deswegen mag ich ja auch, will nicht gegen Gothic lästern, aber ich mag Spiele immer mehr, wenn ich mir einen Charakter bauen kann.
Ja, aber die Seitenhiebe gegen Gothic werden hier die ganze Zeit.
Ja, morgen hole ich meine Unterlagen und muss mir wahrscheinlich einen neuen Job suchen. Ja.
Ich glaube, die Spielidee, was ja auch schon Leute berichtet haben, die es angeblich gesehen haben wollen, ist ja, es ist quasi das westlichere The Witcher. Also sind ja eher westeuropäische Märchen wie der Riese in den Wolken oder amerikanische, ich weiß nicht, wo das herkommt, am Ende kommt es von sonst wo, keine Ahnung, aber der Riese in den Wolken beispielsweise war ja in diesem einen Trailer und solche Sachen. Plus vielleicht auch ein bisschen eine etwas weniger düstere Welt als ein The Witcher. Sie hatte ein bisschen freundlicher, aber dass sie vom Gameplay her in genau die gleiche Richtung gehen. Ja. Auch ein Third-Person-MMO, ähnliches Kampfsystem. Hat auch ein ehemaliger Kampfsystemdesigner von CD Projekt dort gearbeitet, ist inzwischen schon wieder nicht mehr dort, aber scheint damit beigetragen zu haben. Und das klingt plausibel, was den Erscheinungstermin angeht, bin ich auch sehr gespannt, weil wir haben nichts, das ganze Jahr über war komplette Funkstille, was dieses Fable angeht. Und dann denkst du, okay, warum? Jetzt hat Microsoft manchmal ein bisschen einen komischen Weg, Dinge zu bewerben und zu kommunizieren, weil es kann auch sein, morgen Shadow Drops oder so, oder es ist jetzt gerade erschienen, oder ich weiß nicht. Schreibt es in den Chat, wenn es jetzt erschienen ist. Aber das ist halt... Am Ende des Trailers hieß es ja auch noch Coming in 2025.
Ja, ursprünglich war es für 2025.
Also hätte dieses Jahr nicht kommen sollen. Und sie haben nie irgendwas gesagt, es verschiebt sich. Oder es ist irgendwie, oder wann es kommt nächstes Jahr oder so.
Also es gab auf jeden Fall mehrere Leute, die gesagt haben, sie gehen davon aus, dass es Ende 2026, also dass es eine Verschiebung Ende 2026, dass es die gibt. Und deswegen haben aber auch ganz viele auf den Game Awards erwartet, dass es dazu noch mal Infos gibt. Und die kamen nicht. Also wir haben nichts, überhaupt nichts bekommen.
Also das Jahr ist noch nicht vorbei.
Ja, stimmt. Ja, noch kann was
zu kommen, Weihnachten. Ja. So richtig märchenhaft zu Weihnachten. Hier, schaut mal, wir haben noch was für euch. Ich fände es gut. Ja, Carsten, freust du dich auf Fable? Und was erwartest du von dem Spiel?
Also, wie Micha sagt, ich glaube auch, dass das im Vergleich zu einem Witcher eine deutlich buntere, märchenhaftere Welt sein wird, was ich auch super cool finde, weil wir haben gerade natürlich überall Ex-Witcher-Entwickler, die bei anderen Studios jetzt ebenfalls sehr düstere Open-World-Rollenspiele machen. Wir haben natürlich auch sehr viele Spiele, die so dieses Dark Fantasy von einem Dark Souls und Co. nacheifern. Da kommt nächstes Jahr auch einiges. Und da dann eben so ein positiv Gegenpol zu haben, das fände ich schon sehr, sehr cool. Ich bin am gespanntesten darauf tatsächlich, ob ein Playground Games das hinbekommt, ob die mehr können als ein Forza. Weil das ist schon eine ganz andere Geschichte, jetzt halt so ein großes, funktionierendes Open-World-Rollenspiel zu machen, zumal das eben halt auch eine Franchise ist mit einer großen Fanbase, mit einer Erwartungshaltung. Klar, die hat so ihren Glanz verloren. Das ist nicht mehr das Fable, das es bei Teil 1 und Teil 2 war. Da ist viel Zeit verstrichen. Teil 3 hat auch sicherlich so die ein oder andere Sympathie gekostet. Das wird so, glaube ich, das größte Fragezeichen sein, ob das am Ende wirklich so diesen alten Spielspaß von Fable und auch so vielleicht, ne, so wie Fabiano sagt, diese Charakterprogression vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg, dass man vielleicht auch gut böse, dass man wieder diese Gesinnung hat, ja, und sowas, dass man die Welt formen kann mit den eigenen Entscheidungen. Das wird wichtig sein für Fans der Serie, ja, und das müssen sie halt in irgendeiner, ja, Form liefern, um nicht zu enttäuschen.
Und Hühner treten.
Ne? Und Hühner treten, und das Hühner ist sehr treten, wichtig.
Ja, Wahnsinn, ja, wichtig.
Ja, ja, Playground Games als Forza-Entwickler ist natürlich, man weiß einfach nicht, ob sie so ein Spiel rausbringen können. Das war auch einer, also auf Reddit wurde da viel drüber diskutiert, warum Fable jetzt noch nicht da ist. Und da haben einige gesagt, auch anscheinend mit Insider-Informationen, nagelt mich nicht drauf fest, dass sie es halt auch deswegen verschoben haben, weil sie halt keinen Cyberpunk-Release irgendwie wieder haben wollten. Sie einfach nicht dasselbe.
Ja, gut.
Mhm. Same procedure as Abby. Wer, ja, will das schon? Und weil sie halt auch gesagt haben, sie haben halt gemerkt, sie waren vielleicht noch zu sehr in Forza. Es ist ja auch auf der Forza Tech Engine entwickelt worden. Mhm. Und was sehr für den Look spricht, weil ich finde,
das ist, sieht großartig aus. Reiten richtig geil.
Ja, genau. Reiten, du reitest
so
einfach.
So ein Pferd ist wie so ein, ey, Sportwagen.
Wie auf Ghost of Yotei, das fand ich cool. Da, ja, waren, stimmt, wir auch mit unserem Pferdesportwagen
immerhin was,
durch,
ja,
die, genau, Welt unterwegs. Also wer weiß. Aber
mit Hufeisen wechseln in der Box.
Ich würde spielen. Gebt mir dieses Spiel. Na gut, wir gehen aber weiter, weil unsere Zeit ist begrenzt, zu Duell Nummer 2. Und das ist ein Duell zwischen zwei Spielen, die sehr auf Zeit setzen als Spielmechanik. Und zwar Exodus oder Clockwork Revolution.
Oh, gemein. Oh. Oh.
Also ich würde sagen, Fairness halber, nicht Exodus, also lieber Clockwork Revolution, weil Exodus kommt nicht mehr nächstes Jahr. Das haben sie jetzt ja kurzfristig aufs übernächste Jahr verschoben. Anfang 2027. Deswegen würde ich eher Clockwork Revolution jetzt die Chance geben.
Obwohl Exodus natürlich
gerade durch die Game Awards,
ja, wenn wir schon über Zeit reden, was würdest du?
Also ich würde persönlich den ganzen Abend gerne über Exodus reden, weil es so geil wird, aber ja, ja.
Also ich verwechsel erstmal Exodus immer mit The Expanse, dem Rollenspiel von Outlast. Clockwork Revolution hat halt so ein cooles Setting. Ja. Es hat so ein cooles Setting. Ich würde, glaube ich, lieber darüber reden, auch wenn ich beides sehr spannend finde.
Auf jeden Fall.
Wir sind harmonisch.
Ja.
Und auch da, zum einen wegen dem Setting, zum anderen 2027, ja, ist eigentlich gar nicht heute Thema. Also, sorry.
Na gut. Dann, also, ich dachte, es gibt mehr Diskussionen, aber ich verstehe es auch, genau, die 2027.
Ich habe es mir härter vorgestellt.
Ja, also, ja, ich weiß, wir haben noch ein paar.
Es kommen noch ein paar.
Wir haben noch ein paar vor uns.
Genau.
Aber
das sind jetzt die einfachen jetzt
erstmal. Irgendwann muss ich mich zwischen meinen MMO-Babys entscheiden.
Ja.
Welches lege ich auf die Straße?
Ja. Wer weiß, vielleicht müssen wir das machen, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall Clockwork Revolution. Also auch hier, wie gesagt, dient Zeitreise dem Gameplay. Ihr reist zurück und verschiebt einen Stein und kommt wieder und das Level ist anders. Also es ist sehr viel Tüfteln. Bei Exodus war ja Zeit eher dann im Sinne von, okay, wir machen was und dafür vergeht die Zeit auf unserer Welt anders. Unsere Beziehungen verändern sich. Also es ist einfach ein anderes Gameplay. Was erwartet ihr denn von Clockwork Revolution und warum findet ihr gerade dieses Setting so schön? Ich stimme euch dazu, aber ich möchte es einfach nochmal hören.
Also es gab mal einen Trailer von Clockwork Revolution, wo so ein kleiner Roboter, so ein Roboter-Mülleimer, glaube ich, auf die Straße gelaufen.
Ja.
Und der ist dann umgetreten worden. Und diesen Typen, Wirklich, wenn ich dich finde.
Ja.
Ich mach dich fertig. Das erwarte ich.
Ja.
Sehr gut, du hast schon ein Ziel für das Spiel. Ja. Das finde ich gut.
Ich habe diesen Roboter sofort ins Herz geschlossen und dann ist er getreten worden.
Ja, ist wie Wally zu treten. Wer macht so, wer hat denn kein Herz?
Das geht gar nicht.
Ich mache diesen coolen Move, den sie gezeigt haben, dass man die Zeit zurückdrehen kann, um die Kugeln wieder aus dem Körper rauszureißen und schieß ihn dann nochmal ab.
Sehr oft machst du das.
Von diesen kleinen Robotermaschinen gibt es in den ganzen Trailern aber so viel zu entdecken, so viele coole Ideen, so schön irgendwie dieses Mechanische umgesetzt. Das ist allein die Art schon, wie sie das Steampunk-Setting umgesetzt haben, finde ich schon mal herzallerliebst. Und dann habe ich, wenn ich die Trailer sehe, halt auch ständig diese Bioshock Dishonored Vibes, also dass das auch so ein bisschen dieses Sim ähnlicher haben könnte, wo man wirklich unterschiedliche Möglichkeiten auch hat, die Herausforderungen zu meistern. Der schöne Humor, der schon in den Trailern durchkam, die gut geschriebenen Dialoge, die schrägen Figuren, das ist alles, was mich anmacht. Und in Exile Entertainment, die haben Western 3 gemacht. Das war 2020 ein Brett. Mhm. Also für mich eines der besten Rollenspiele der letzten 5 Jahre. Und ich bin jetzt echt gespannt, ne, ob sie jetzt quasi von dieser Wasteland-Reihe, damit haben sie sich ja quasi wieder zurückgekämpft, jetzt hier auf die große Bühne, ob sie da jetzt auch wirklich wieder mit so einem großen 3D-Rollenspiel punkten können. Und ich wüsste nicht, warum das nicht klappen sollte, weil da sind so gute Autoren, so gute Designer. Ich habe richtig Bock drauf.
Ja. Ich glaube, das größte Problem dieses Spiels kann sein, dass die Anzahl der Leute, die wirklich Bock drauf haben, sich so an einer Hand abzählen lässt, weil es trifft auf wenig Interesse einfach in allem, was wir bisher darüber gemacht haben. Ja, es ist halt ein sehr ungewohntes Setting. Eigentlich sehr cool, dieses Steampunk-Setting. Ja, aber da ist auch der kleine Roboter jetzt.
Ja. Ne? Oh,
der kleine Müllroboter. Jetzt haben wir noch mal gesehen, hier live, wie er gedreht wurde. Das ist erstmal ein ungewöhnliches Setting, was vielleicht manche Leute da nicht anspricht. Und man kann halt, ne, man darf nicht vergessen, es ist ein richtiges Rollenspiel, was sie auch gezeigt haben dann in den Gameplay-Demos. Es wird Skillchecks geben in den Dialogen. Es gibt überhaupt Dialoge, ne, mit Entscheidungen. Also genau das, was wir von In Exile haben wollen. Ich liebe es, ich will das haben. Aber es ist halt kein Actionballer-Spektakel-Shooter oder sowas.
Aber es sieht schon cool aus, die Ballereien. Gerade mit dieser
Zeitmechanik. Ja, klar, natürlich Zeit zurückspulen, Kugeln irgendwie zurückholen und sowas. Ja. Schon richtig cool.
Ich finde genau das spannend, dass es eben ein Setting ist, das wir jetzt nicht so häufig sehen.
Ich auch.
Also ich auch.
Also ich argumentiere hier nicht für mich, sondern für den Weltgeist, der bisher zu wenig von diesem Spiel Notiz nimmt. Einfach, was wir gerne ändern wollen, deswegen reden wir jetzt ja auch drüber. Ja. Also guckt euch das gefälligst mal an und entwickelt Wut auf den Typen, der den Roboter tritt. Weil es das, glaube ich, echt verdient haben wird.
Ja, also was wir auch gerade im Trailer gesehen haben, dass zum Beispiel dein Charakter sich dann entsprechend deiner Entscheidung verändert, dass du zum Beispiel deinen Namen im Gesicht hast oder sowas. Auch sowas finde ich cool. Wie viele Spiele haben das diese Detailverliebtheit? Das macht das Spiel für mich unglaublich spannend. Und ich muss zugeben, dieses Setting verkauft für mich sehr gut, weil das ist der einzige Grund, warum ich damals Lies of P, obwohl ich hasse Souls-like-Games, aber ich habe dieses Spiel nur gespielt, weil es dieses geile Steampunk-Setting hatte. Und das hier ist auch noch ein Spiel, ein Rollenspiel, auf das ich auch noch Bock habe.
Ja.
Also,
und für Erwachsene, wie wir jetzt gleich sehen.
Es ist für Erwachsene.
Nicht ohne.
Definitiv für Erwachsene.
Und mit richtig coolen Bärten.
Und diese Zeitgeschichte ist halt auch super. Es ist wie Chrono Trigger damals. Du veränderst etwas in der Vergangenheit und dann reist du zurück in die Zukunft und siehst, was es bewirkt hat. Und oft vielleicht nicht das, was du wolltest.
Ja.
Und das ist halt einfach auch ein geiles Konzept für Geschichten im Allgemeinen.
Ja.
Ich freue mich da mega drauf. Ich hoffe, also ehrlich gesagt, hätte ich auch kein Problem damit, wenn sich das nochmal auf 2027 verschiebt, weil sie sonst lieber ordentlich fertig machen. In Exile ist auch kein riesiges Studio. Und es klingt schon nach einer großen Aufgabe. Ne? Ihr erstes jetzt 3D-Rollenspiel, Wasteland war ja so top-downig. Ne? Viel Entscheidungsfreiheit, viele Möglichkeiten, viele Trades, die sich auf das auswirken können, wie du da in dem Spiel vorgehst. Also mach's lieber richtig ordentlich rund.
Ja, das stimmt. aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir haben Bock auf das Spiel. Und was ich im Chat gesehen habe, der Chat hat auch Bock auf das Spiel. Also zumindest in dieser Runde ist es nicht so, dass
wir... Also wir sind uns hier einig?
Ja, wir sind uns hier einig.
Das ist schon mal gut.
Und für alle, die das hier auf YouTube anschauen, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf dieses Spiel habt. Hier wurde auch geschrieben, vielleicht liegt es auch daran, dass Xbox als Publisher das Ganze verkauft und dass die immer nicht so gut sind, ihre Spiele zu promoten.
Das ist korrekt, das haben wir bei Fable auch gerade gesagt. Das können die nicht.
Ja, das ist das Problem.
Ja, klar. Ja, das Shadow droppt auch an Silvester.
Heißt das aber auch, es kommt in Game Pass und dementsprechend kann man es auch einfach mal dann ausprobieren, wenn es
korrekt ist.
Oh, das wäre so gut. Na gut, als nächstes reden wir über das Witcher-Erbe. Das ist unser nächstes Duell. Auch hier wieder ein Spiel, das wahrscheinlich nicht 2026 kommt, aber andererseits bei CD Projekt Red, wir wissen nie, was passiert. Das ist das andere. Und zwar, wir haben den abwesenden Meister versus der hungrige Rebell. Witcher gegen The Blood of Dawnwalker, also zwei düstere Fantasy-Settings. Worüber würdet ihr lieber sprechen? Fabiano, du kämpfst schon.
Ich glaube, Blood of Dawnwalker, das ist einfach absehbarer. Und ja. Witcher 4 wird halt nicht nächstes Jahr kommen.
Ich glaube auch, Witcher 4 ist echt noch weiter weg. Ja, es kommt nicht nächstes Jahr. Was nächstes Jahr vielleicht auch nicht kommt, aber wo es mal Zeit wäre, wäre dieser Witcher Reboot, den CD Projekt ja machen lässt vom ersten Teil. Genau. Auf den ich sehr gespannt bin. Mhm. Also über den würde ich auch mal gerne reden, aber vielleicht nicht an der Stelle, weil Blood of Dawnwalker hat nämlich ein großes Problem. Auch das ist ein Spiel, egal was wir drüber machen, es guckt keiner. Ist auch
da
so ein
auch
Ding, was irgendwie... Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt.
Die Leute missverstehen das Spiel auch immer. Ich höre immer noch Leute... Jetzt reden wir schon darüber.
Ja, stimmt, ja. Carsten sagt jetzt so,
hast du jetzt ein Plädoyer für The Witcher 4, oder?
Ja. Ich sehe einen Daumen
na
bei Carsten.
Dann Blood of Dawnwalker. Also ich persönlich, auch da wieder, ich bin ein Fan vom Setting. Ich mag aber auch Vampire schon immer. Und vor allem Vampire, die nicht in der Sonne glitzern, sondern die so richtig böse, Nosferatu-mäßig unterwegs sind. Und das sind Nosferatu-Vampire. Das ist genau das, was ich mir von einem vermutlich Vampirspiel denke und erhoffe und wünsche. Und es hat auch, wie gesagt, diesen sehr osteuropäischen, düsteren Charme, den wir eben auch von The Witcher kennen und der hier auch durch die Monster und so sehr gut rüberkommt. Oder wie seht ihr das?
Also was ich gerade sagen wollte dazu, das Setting ist fantastisch. Ich finde es super cool inszeniert. Auch wenn ich persönlich gar kein so riesiger Vampir-Fan bin, aber da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, viele Leute sehen das falsch, das Spiel, weil da irgendwann nur, am Anfang hat sich etabliert, ach, das ist dieses Open-World-Rollenspiel, wo man so ein Zeitlimit hat. Ich will kein Zeitlimit in meinem Spiel haben. Aber das stimmt gar nicht. Man hat zwar eine begrenzte Anzahl an Tagen, bis man quasi, bis ein Ende geschieht, was auch immer das sein soll. Und das ist kein realer Timer, sondern du hast quasi Zeit als Ressource. Welche Quest mache ich auf dem Weg zum Endziel? Und das finde ich eine super coole Idee. Weil was ich gerade gesagt habe, als wir über was ist ein Rollenspieler, was mag ich in Rollenspiele geredet haben, habe ich ja gesagt, auch in Skyrim mache ich mir verschiedene Charaktere und mache mit denen unterschiedliche Dinge. Mhm. Weil ich finde, das gibt einem Rollenspiel einfach eine gewisse Substanz und es gibt meinem Charakter eine gewisse Substanz. Und deswegen finde ich es spannend, ein Spiel zu spielen, ein Open-World-Spiel zu spielen, das darauf ausgelegt ist, dass ich Sachen verpasse. Weil das finde ich interessant und das gibt meinen Entscheidungen ein Gewicht und gibt mir das Gefühl, meine Geschichte durch diese Welt zu erleben. Und da habe ich halt, das interessiert mich am meisten an diesem Spiel tatsächlich.
Ja, wir hatten ja auf der Gamescom dieses Rollenspielgipfeltreffen mit Obsidian, CD Projekt und Owlcat, wo sie gefragt haben, was macht ein gutes Rollenspiel aus? Und ihr Konsens war missable Content.
Ja.
Genau das, Dinge, die du verpassen kannst, dass komplette Bereiche des Spiels gebaut werden, die Leute vielleicht gar nicht sehen beim ersten Durchlauf, weil sie konsequent dann einen anderen Weg wählen.
Das, also, wo Ubisoft Angst vor hat oft.
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Wenn du das, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du das Gefühl hast, ich kann eh alles sein und alles machen, dann fehlt ein bisschen die Gravitas
in
dem, was du machst. So. Was ich bei Blood of Dawnwalker, der Titel ist schon alleine ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, a mouthful. Ja, also geht nicht so leicht von der Zunge wie The Witcher. Ne, ja. Blood of The Blood of Dawnwalker. Das ist nicht so leicht zu merken, aber man guckt sich halt an und sieht sofort, dass es Witcher ist. Also das Kampfsystem sieht 1:1 aus wie The Witcher 3. die Musik ist total ähnlich, der Stil, hast du vorhin schon angesprochen, Lea, ist total ähnlich. Also man sieht diese Wurzeln, die ja Rebel Wolves auch hat bei CD Projekt, eindeutig.
Ja, im Game Director auch.
Genau, eben. Also die, das sind einfach CD Projekt Leute, die das machen. Und denen traue ich wirklich ein cooles Spiel zu. Auch mit dieser Idee, dass die Open World sich anders spielt, je nachdem, ob es Tag oder Nacht ist. Ne? Bei Tag hast du halt deine Vampirfähigkeiten nicht. Musst dich eher auf traditionelle Schwertmethoden verlassen. Bei Nacht kannst du dann halt irgendwie rumteleportieren und an Wänden hochlaufen. Musst aber auch aufpassen, dass die Wachen dich nicht erwischen und sowas. Was eine coole Idee auch, ja, ne? Dass sich das auswirkt aufs Gameplay, dann der Tag-Nacht-Wechsel.
Ja, auch, dass die Charaktere anders auf dich reagieren. Also, ja, dass halt Leute, dass du untertags mit Leuten auch wirklich verhandeln kannst, weil sie dich halt als Menschen eher wahrnehmen und bei Nacht, dass dann, dass da andere Reaktionen hervorgerufen werden. Das finde ich cool. Finde ich eine gute Idee.
Ja. Und die Fähigkeiten auch. Man sieht es ja hier, dass er da auf diesen Dächern rumklettert. Das kann der tagsüber gar nicht.
Ja,
das
ist ja halt genau.
Mega spannend.
Ja. Das einzige, oder ich glaube, das größte Problem von diesem Spiel ist, dass der Held einfach so eine Stulle ist. Also der Typ, das ist halt einfach, den siehst du und denkst ja dann so, ist das mein Nachbar oder ist das irgendwie, also das ist so ein nichtssagender Charakter. Mhm. Du siehst halt Geralt von Riva und das Design von Geralt von Riva und siehst gleich, okay, cool, die Katzenaugen, die Narben, die weißen Haare und dann siehst du halt hier diesen Man-Bun-Dude. Hier rumjoggen, der halt so ein ausdrucksloses Gesicht. So toll sind die Gesichtsanimationen auch nicht. Ja. Spielt ihn jetzt auch nicht in die Karten, was das angeht. Aber das ist, glaube ich,
vielleicht einen Art Director mitnehmen sollen oder einen guten Concept Designer.
Ja, oder
so die ganzen Gameplay-Dudes.
Also, ja, oder man schaut halt GameStar-Streams mal an und holt sich da die Tipps.
Das ist aber immer eine gute Idee.
Also, wenn ich eine Voraussage wagen dürfte, ist, dass dieser Charakter noch überarbeitet wird. Das müssen sie machen. Sie brauchen irgendeine Figur, die einfach mehr Ausdruck und mehr Geschichte hat in irgendeiner Form.
Ist halt die Frage, ob so ein ganz plainer, glatter Charakter nicht auch eine Chance ist, dann eben mehr auf eigenes Rollenspiel
zu setzen. Aber nicht bei sowas.
Ja.
Also das ist ja schon ein storyfokussiertes Spiel. Wenn es jetzt eine Sandbox wäre und sie sagen würden, wie Skyrim oder so, hey komm, hier ist eine ganze Open World, mach, was du willst. Aber so ist es ja nicht, auch mit diesem, in Anführungszeichen, Zeitlimit. Es ist ja schon auf deinen Charakter gemünzt, ne? Und die Story, die er erlebt. Es geht ja auch darum, deine Familie zu retten, was du entscheiden kannst, weil deine Familie in Gefahr ist. Oder, wenn du es nicht möchtest, dich an deinem Schöpfer zu rächen, der dich zum Vampir gemacht hat. So. Und also das ist ja sehr persönlich, aber damit ich eine persönliche Geschichte gerne, damit ich der folge, muss ich ja irgendwie die Figur cool finden. Und hier denke ich mir halt so, also bisher habe ich nichts gesehen, was mich da interessiert.
Ja, das finde ich auch. Also die Trailer, die zeichnen ja wirklich eine super dichte, wunderbar düstere Welt und eine schöne Atmosphäre und auch mal wirklich ein cool umgesetztes Vampir-Setting. Ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Jahren Redfall, Bloodlines 2 jetzt vor kurzem erst. Arme Vampir-Fans. Und das könnte jetzt vielleicht so das Spiel sein, das da endlich diese Lücke füllt, mal wieder. Und da was Cooles umsetzt, auch mit Open World und ne, wie ihr schon gesagt habt, dass man Quests unterschiedlich lösen kann, je nachdem, ob man da tagsüber oder nachts auftaucht, einfach weil man ganz andere Skills hat, weil die Leute anders auf einen reagieren und so. Und dass man eben Dinge dann auch verpasst. Und mir ging das genauso. Der Lappen, der da die Hauptfigur sein soll, das ist bisher die größte Schwäche. Und ich habe noch eine kleine Befürchtung. Der Zeitfaktor ist halt einfach ein Faktor, weil wenn du diese Dringlichkeit mit einbaust, innerhalb von 30 Tagen musst du deine Familie retten und dann gehen sie vielleicht den Fallout 4 Weg, wo es dann aber sich total irrelevant anfühlt und man halt irgendwas macht, worauf man halt gerade Lust hat, ohne diese Dringlichkeit. Oder sie machen es halt so, dass man die ganze Zeit diese Dringlichkeit spürt, aber dadurch auch sich ständig gehetzt fühlt und irgendwie das Gefühl hat, man kann es gar nicht richtig genießen, man kann sich nicht auch mal das Tempo rausnehmen, Dinge angucken und sowas. Also da bin ich gespannt, ob sie da die Balance finden, aber weil das kann sehr schnell einfach mäh werden.
Das ist ja gerade der Punkt, man hat keinen realen Zeitdruck. Also du kannst dir so lange Städte und Dächer angucken, wie du möchtest in dem Spiel. Die Zeit vergeht nur, wenn du eine Quest quasi machst. Und dann weißt du halt, okay, ich brauche dieses Zeitkontingent. Und das fand ich schon bei Pentiment zum Beispiel cool. Pentiment hat das auch gemacht, dass du halt irgendwie dir überlegen musstest, mit wem rede ich an diesem Tag und was verpasse ich, wenn ich das mache. Mhm. Und ich finde das einfach spannend.
Ja, ist wie eine Währung.
Ja,
ich weiß nicht, kann man sagen. Zeit ist eine Währung in dem Spiel, wo du sagen kannst, okay, jede Quest bezahle ich jetzt mit ein paar Stunden.
Ja, aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Idee. Mal sehen, wie gut das dann umgesetzt wird, weil ja, dieses gehetzt fühlen könnte auch Leute abschrecken.
Ja.
Also, dass man dann sagt, okay, nee, das ist mir einfach zu stressig. Und wenn man sagt, keine Ahnung, ich will mich abends hinsetzen und einfach nur zocken, dann habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf Stress.
Sie haben ja auch zum Beispiel gesagt, man muss sich überlegen, ob man an Minispielen teilnehmen will oder nicht. Ja. Und je nachdem, ob man sie verpasst oder ob man dran teilnimmt, kann das ganz unterschiedliche Konsequenzen haben.
Aber das ist doch cool. Jetzt überleg mal, das ist doch cool, weil so viel Gwent, wie Geralt in The Witcher 3 gespielt hat, müsste diese Welt längst brennen.
Das stimmt.
Oder wie zumindest ich mit Geralt gespielt habe. Das ist doch eigentlich clever, weil das löst doch eigentlich eines der Probleme, was wir schon immer sagen bei Open-World-Spielen. Es wird diese Dringlichkeit aufgebaut. Ne? Ciri, deine Adoptivtochter, ist verschwunden. Du musst sie finden. Sie ist in großer Gefahr. Ah, okay, aber da drüben ist ein Gwent-Tisch. Ja. Und hey, oh, ein ganzes Gwent-Turnier. Okay, Freunde, holt mal die Karten raus. Also,
ich find's auch cool, wenn sie da die Balance hinkriegen.
Ja, wenn sie es hinkriegen. Genau. Ja.
Das stimmt, das muss sitzen. So. Na gut, wir haben ein weiteres Duell. Und zwar jetzt das Duell, vor dem Carsten sich vorhin so gefürchtet hat. Das MMO-Duell, das große MMO-Duell. Und zwar West gegen Ost, könnte man sagen. Mit Ashes of Creation gegen Chrono Odyssey.
Boah.
Also, worauf habt ihr mehr Lust? Worüber wollt ihr reden?
Also, Carstens Katze dreht schon mal durch, sehe ich im Hintergrund. Carstens die kann nicht mehr.
Die, ja, die hört MMO, gehört. Die ist bereit, die will looten.
Genau. Carsten, welches dieser beiden Spiele liegt dir mehr am Herzen?
Also, Ashes habe ich gerade erst gespielt. Schöne Stunde gegrindet mit einer Gruppe in der Höhle. Chrono Odyssey habe ich letzten Sommer gespielt. Ich glaube nicht, dass Ashes nächstes Jahr rauskommt. Ich glaube, die Beta wird sich das ganze Jahr ziehen. Chrono Odyssey ist aber auch ein Fragezeichen, weil das wurde ja jetzt von Ende diesen Jahres auf Ende nächsten Jahres verschoben. Mhm. Also von dem her könnte sein, dass beide nicht rauskommen.
Was aber zum Spieletitel Chrono Odyssey, ne?
Ja,
also es ist eine Odyssey, dann ist
eine Odyssey, was man spielt.
Deswegen, also sagt mir, über welches Spiel ihr mehr hören wollt und ich fülle den Rest des Slots, kein Problem.
Sehr gut, die nächsten 20 Minuten nur noch Carsten über MMOs. Welches hat dich denn mehr angesprochen, als du dir die beiden angeschaut hast?
Also ich hab, MMOs sind wirklich mein Kryptonit, aber ich glaube Chrono Odyssey war dieses koreanische, was sehr geil aussah, mit diesem sehr flashigen Kampfsystem, richtig?
Ja.
Dann nehme ich das.
Das flashige Kampfsystem.
Also ich finde, die haben alle flashiges Kampfsystem.
Das stimmt.
Dieses Duell ist echt gemein, weil es sind zwei MMOs mit Features, wo ich mir denke, wie soll das funktionieren? Weil Chrono Odyssey hat diese Zeitmanipulation, dass du dich irgendwie 10 Sekunden zurückspulen
Im
kannst.
Im Raid, was dann super cool ist.
In einem Raid, wie soll das gehen? Wie soll denn das gehen? Wie kann ich denn meine Figur zurückspulen, um dann Schaden rückgängig zu machen? In einem Raid,
das geht in WoW aber schon seit Jahren.
Ja, aber es ist doch Käse.
Aber es funktioniert, hä?
Ja, aber es ist ein komisches Feature irgendwie, oder? So, und Ashes of Creation hat dieses System, dass die Welt sich dynamisch ändert, je nachdem, was die Spieler machen. Dass dann irgendwo, wo du viel handelst, erwächst dann eine Stadt, die sich also ehrlich gesagt, da würde ich mal gerne hören, wie das funktioniert. Also ihr habt recht, dieses Zeitding kann ich mir noch vorstellen, aber konntest du das? Also ich wäre für Ashes of Creation.
Okay.
Konntest Ashes du das sehen? Und
also du meinst das Node-System.
Das Node-System, ja, genau.
Genau, wie genau, die Welt anpasst, besteht aus Regionen. Jede Region hat einen Knoten. Und wenn die Spieler in eine Region kommen, dann fangen sie da an, Ressourcen abzubauen, Monster zu töten. Und dann nimmt die Region Erfahrungspunkte auf und wächst quasi im Level mit der Zeit. Und Level bedeutet dann vielleicht, da kommen dann ein paar Händler, eine Karawane vorbei, die baut dann vielleicht ihre Zeltlager auf und versorgt dich dann mit ein paar Waren und vielleicht auch mit den ersten Quests. Und wenn du das weitermachst mit der ganzen Community, dann entsteht da vielleicht ein Dorf aus diesem Zeltlager und im nächsten Schritt dann vielleicht eine Stadt und irgendwann als allerletztes eine Metropole.
Ah, okay.
Von diesen Metropolen, von den ganz großen Städten, kann es aber nur eine begrenzte Anzahl geben. Und die hat dann vielleicht auch ihren Bürgermeister und wird von einer bestimmten Gilde organisiert, aber dann will vielleicht eine andere Gilde ihre eigene Metropole haben und greift dann diesen Knoten an, um die Metropole einzureißen und die Metropole bei sich aufzubauen.
Okay, das ist cool.
Ja.
Aber diese Progression dieser Regionen ist dann linear. Das heißt, ich habe das immer so verstanden, dass es dynamisch ist, dass wenn in einer Region viel gekämpft wird, wird die halt irgendwie sumpfig und zum Schlachtfeld. Wenn da viel gehandelt wird, wird sie zu einer Stadt. Wenn da viel gefischt wird, wird sie zu einem Meer. Nein, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also, dass sich das halt viel dynamischer anpasst. Aber so klingt es ja eher danach, wenn viel gemacht wird in der Region, dann levelt die halt automatisch hoch auf einem linearen Pfad, der halt vorgegeben ist.
Ja, aber es ist schon sehr, sehr spannend, wie sie es umsetzen, weil mit diesen Knoten ist halt unfassbar viel verknüpft. Du hast zum einen verschiedene Versionen von Knoten. Es gibt Militärknoten, Religionsknoten, Handelsknoten. Das wirkt sich dann halt auf die Städte aus, welche Services sie haben, welche Vorteile sie bieten und so weiter. Du kannst um Knoten, um die Siedlung in den Knoten, um die Burgen und so weiter, kannst du halt Schlachten ausführen zwischen den Spielern. Mit den Knoten, wenn du zum Beispiel einen Levelfortschritt hast, dann tut sich auch was in der Welt. Es kann zum Beispiel an einer Stelle sein, dass plötzlich ein Vulkan ausbricht und aus dem Vulkan kommt dann ein Feuerdrache, der dann plötzlich in dieser Region als Weltboss fungiert.
Okay.
Und das ist aber wirklich dann nur speziell für diese Region. Und von dieser Region gibt's dann halt in der Welt, Vera, ganz, ganz viele, die dann wieder ganz eigene Sachen haben, die dort passieren, wenn da der nächste Knotenlevel erreicht wird.
Okay. Die Welt heißt Vera.
V-E-R-R-A, ja.
Okay, ich dachte jetzt auch.
Okay. Vera, Ferrer.
Ja.
Ferrer. Okay. Aber also, du hast es jetzt schon gespielt. Wie war denn dein erster Eindruck? Hattest du Spaß? Also würdest du sagen, du siehst es auch als, weil manche Leute sagen, vielleicht könnte es als erstes westliches Spiel auch mal wieder MMOs-Fans abholen, wie das ein WoW gemacht hat. Glaubst du, die Chance hat es?
Also, es ist tatsächlich eines der wenigen westlichen MMORPGs, in denen richtig viel Ambitionen stecken. Das Team ist mittlerweile auf 150 Leute angewachsen. Da geht jeden Monat eine Menge Gehaltschecks von der Bank Richtung Mitarbeiter. Das ist teuer, das Spiel. Und sie arbeiten da ja auch schon ewig lange dran. Das Ding ist aber halt, sie haben einen sehr großen Fokus auf oldschoolige Sandbox und PvP in der offenen Welt. Und das ist meiner Erfahrung nach in Online-Rollenspielen immer eher etwas für eine Nische. Und das wissen sie auch. Also sie wissen, das ist kein Spiel, was jetzt Leute abholen wird, die mit einem WoW oder mit einem Final Fantasy 14 oder einem Elder Scrolls Online aufgewachsen sind und einen Themenpark haben wollen, das sie an die Hand nimmt. Und das merkt man auch sehr, sehr schnell. Also wenn man in das Spiel einsteigt, sie haben mittlerweile jetzt zum Early Access Start auf Steam diesen Monat, haben sie den Einstieg nochmal überarbeitet. Es gibt mehr Quests und man wird mehr reingeführt. Aber man kommt ganz, ganz schnell zu einem Punkt, in dem das Ganze dann, in dem einem die Welt offen steht und man weiß eigentlich gar nicht, wo man jetzt so als nächstes hin soll, weil einem alles offen steht. Und im Endeffekt einigen sich dann die meisten darauf, sich irgendwo einen Grindspot zu suchen mit anderen Leuten und Monster zu hauen, bis das Level hoch genug ist, um dann vielleicht coolere Sachen zu machen oder halt irgendwelche Berufe zu leveln. Und man muss natürlich dazu sagen, das Ganze ist noch eine Alpha, das heißt, das ist noch lange nicht feature-complete. Da sind jetzt die meisten wichtigen Systeme drin, aber es fehlen wahrscheinlich noch so 60-70% der Inhalte. Also da kommt noch eine ganze Menge mehr, da läuft noch eine ganze Menge Wasser den Fluss runter, bis das Ding fertig ist. Und das merkt man auch. Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr oldschoolig an. Ich habe jetzt 6 Stunden gespielt und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Reiten durch die Welt, Laufen durch die Welt, die Questziele suchen, die immer ganz, ganz weit weg sind und dann halt jetzt die letzten 2 Stunden Mobs grinden für ein paar Levelaufstiege. Also das war so die meiste Zeit, die ich damit verbracht habe. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie ein WoW früher, auch so von der Kampferfahrung her. Es ist sehr, sehr tap-targetig tatsächlich, zumindest mit meinem Schurken. Spiel immer Schurke oder irgendwas in die Richtung. Und vom Look her erinnert, ich habe sehr starke Herr der Ringe Online-Vibes, was das UI angeht, was so die Welt angeht. Natürlich ohne den Mittelerde-Bonus, sondern das ist ein bisschen generischer, diese Welt. Aber es ist jetzt kein Grafikbrett wie jetzt ein Chrono Odyssey oder ein Arcane Chronicles, was jetzt, Ashes of Creation sitzt auch auf Unreal Engine 5, aber man sieht es dem Spiel noch nicht, also die Texturen sind noch, die Welt hat noch nicht so viele Details, das ist alles irgendwie noch so ein bisschen, man hat das Gefühl, runtergeschraubt. Und es läuft auch noch nicht so hundertprozentig flüssig immer. Da ist noch eine Menge Arbeit, die vor den Entwicklern liegt.
Ja, du hast vorhin auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht 2026 kommen. Wie viel Zeit, würdest du sagen, brauchen die Entwickler auf jeden Fall noch, damit das zu einem guten Spiel wird?
Oh, das ist schwer zu sagen. Wir haben jetzt halt gesehen, wie viel Fortschritt sie über die letzten Jahre gemacht haben, da es immer schon sehr, sehr gläsern war, was sie da gemacht haben, durch die regelmäßigen Entwickler-Updates mit viel, viel Gameplay immer, durch die Alpha, die ja jetzt schon sehr, sehr lange spielbar war, wenn man sich da reingekauft hat. Und im Prinzip ist das jetzt immer noch eine Alpha, in die man sich reinkaufen kann auf Steam. Und der Fortschritt war spürbar und sichtbar. Also das Spiel hat in den letzten 1-2 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Aber das ist auch gerade so ein Wunderpunkt bei den Leuten, die sich da reingekauft haben. Vielen geht's halt nicht schnell genug. Die stellen jetzt fest, oh, MMORPG-Entwicklung dauert ja tatsächlich ewig.
Oh,
wer das hätte ist ja das vielleicht gedacht? Gar nicht so cool, wenn ich von Anfang an zugucken kann. Und das ist ja langweilig und da tut sich nicht genug. Und ich will es jetzt eigentlich schon fertig haben. Und deswegen sind viele halt frustriert, weil sie auch das Gefühl haben, die Entwickler arbeiten nicht so schnell, wie sie könnten, obwohl sie wahrscheinlich sich jeden Tag den Hintern aufreißen. Und deswegen, also die Beta soll irgendwann nächstes Jahr kommen und dann kann ich mir halt vorstellen, dass die noch eine ganze Weile brauchen wird, bis dann wirklich alle Inhalte komplett implementiert sind und alle Knoten dann auch ihre verschiedenen Varianten haben und alle Dungeons drin sind, alle Quests drin sind, alle Raids drin sind, weil das soll es halt auch geben. Ihr seht das hier, die coolen Raid-Boss-Kämpfe gegen Drachen, die Feuer spucken und so. Und ja, das wird seine Zeit halt brauchen. Ja. Ich würde aber sagen, wenn es nicht Ende 2026 kommt, dann, wenn wir Glück haben, Anfang 2027. Also ich glaube nicht, dass wir dann nach 2026 noch, zumindest hoffe ich das.
Ja, und vor allem glaube ich, wenn sie sich zu lange Zeit lassen, dass sie damit dann auch wieder viele Leute verlieren, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute sind jetzt schon ein bisschen genervt, dass es alles so lang braucht und hätten das alles gerne schneller. Deswegen, ich hoffe auch, dass es 2027 kommt. Ich bin MMO-Fan.
Spätestens,
und ich finde, ja. Also spätestens. Ich finde, es sieht cool aus. Also ja, es ist oldschool. Ich mag oldschool. Ich mag Herr der Ringe Online. Ich mochte auch WoW Classic. Deswegen, ich habe nicht früh genug angefangen mit WoW, um wirklich das alte WoW gespielt zu haben. Aber zumindest in Classic habe ich mal reingeschaut. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass ich Spaß mit dem Spiel habe. Aber ich glaube auch, dass da noch viel zu tun ist, damit das viele Leute auch abholt. Mal sehen. Wir gehen weiter zu unserem nächsten Duell und zwar Action und Spektakel. Und zwar haben wir auf der einen Seite Nioh 3 mit Präzision. Wer Fehler macht, der stirbt sofort. Also ein Fest für Mechanikliebhaber. Und auf der anderen Seite ein Crimson Desert. Komplettes Chaos. Du hast Drachenreiten, Wrestling-Moves, Physikspielereien. Es ist wirklich ein Fest für die Augen. Worauf habt ihr mehr Bock und worüber wollt ihr reden?
Auch beide Spiele, die mir schwerfallen einzuordnen, aber Crimson Desert reizt mich mehr.
Mhm. Ja, bei Crimson Desert muss man die Leute warnen. Ja. Ich glaube, Nioh müssen wir uns weniger Sorgen machen. Beim Crimson Desert, nachdem wir es auf der Gamescom gesehen haben, schon.
Okay, da gibt es auf jeden Fall mehr zu sagen dazu, ich merke es schon. Und bei dir, Carsten, welches der Spiele interessiert dich mehr oder über welches möchtest du mehr reden?
Hinter Crimson Desert stehen die Entwickler von Black Desert. Das ist das MMORPG mit dem besten Action-Kampfsystem. Also lass uns über Crimson Desert reden. Crimson Desert,
ihr seid euch viel zu einig. Das ist wirklich.
Na gut, ja.
Dann Crimson Desert, es ist Chaos pur, beziehungsweise es sieht auf jeden Fall sehr nice aus.
Es sieht gut aus, aber es war ja mal ein MMO. Es ist aber inzwischen ein Singleplayer-Action-Rollenspiel. Und viele Leute, die es gespielt haben, auch aus unserem Team, sagen, man versteht immer noch nicht so richtig, was es jetzt sein möchte. Mhm. Und was eigentlich sein Fokus ist. Und will es jetzt wirklich ein gut inszeniertes Singleplayer-Spiel sein? Man sieht ja auch die Bosskämpfe, man hat teilweise schon Story-Sequenzen gesehen. Irgendwie fühlt es sich trotzdem noch sehr MMO-mäßig an mit dem, was man tatsächlich tut. Ne? Irgendwie drückt mal ein Knöpfchen, stellt mal ein Fähnchen auf und sowas. Also was sich gar nicht so anfühlt wie eine richtige Rollenspiel-Quest. Ne, sondern mehr so mechanische Sachen, die auch aktuell wohl sehr wahnsinnig umständlich zu bedienen sind. Mhm. Noch viel zu viele Buttons oder Tasten, die man dazu braucht, eine Fahne aufzustellen oder auch im Kampfsystem. Viele Sachen, die unnötig umständlich sind aktuell noch. Plus das Kampfsystem ist scheinbar sehr komplex, ohne dass sich's wirklich auszahlt und so anfühlt. Also auch da braucht man einfach mehr Hände, als man gefühlt brauchen dürfte für das, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Also ganz, ganz gut. Plus, es hatte technische Probleme. Was echt schade ist, weil es ist ja auch schon eine ganze Weile in der Entwicklung. Und dann spielst du es halt und hast so Pop-ins und niedrig aufgelöste Schatten und solche Sachen, wo du denkst, das darf jetzt eigentlich auch nicht sein. Also vieles, wo man eigentlich sagen muss, das macht eher Sorgen, das Ding.
Ja, schade eigentlich. Also, weil, wie gesagt, so im ersten Moment sieht das ja super cool aus. Also auch allein schon die Details, die du auch hast in den Rüstungen und im Metall und so. Ich finde das nur vom ersten Look
Und auch vom
mega. Auch das Gameplay, die Kämpfe. Also
ja, sieht du hast dann das Gameplay und denkst, wie viele Spiele sind das?
Ja,
das du hast halt diese geilen Bosskämpfe, du hast Open-World-Erkundung, du hast Reiten, du hast Belagerung, große Schlachten, ja. Du hast irgendwie noch, weiß ich nicht, Minigames, sonst was alles. Und denkst du so, wow, was steckt denn da alles drin?
Ja,
da muss man dazu sagen, dieses ganze Grundgerüst, also wer Black Desert viel gespielt hat, der wird da vieles von wiedererkennen. Also sie erfinden das jetzt nicht komplett neu, sondern in Black Desert ist auch ein Online-Rollenspiel, wo du sehr viel machen kannst und wo du auch zum Beispiel einfach so Dinge hast wie dieses Parcours-System, dass du dich halt überall hochziehen kannst on the fly oder dass du halt überall Minispiele hast, dass du Pferde zähmen kannst und so. Und ich glaube, davon haben sie viel auch einfach jetzt für Crimson Desert übernommen. Und ja, auch in Black Desert sind die Kämpfe komplex, durchaus, aber sie fühlen sich halt unfassbar wuchtig an. Und wenn du das Spiel dann halt wirklich so von Anfang an beginnst kennenzulernen und dich dann so quasi in dieses Kampfsystem auch von Anfang an einarbeitest und nicht in einer Gamescom-Präsentation mitten reingeschmissen wirst, dann geht das auch. Also dann lernst du auch diese Klassen, also in Black Desert gibt es ja 26, 27, 28 Klassen mittlerweile, ich weiß es gerade nicht, aber fast alle fühlen sich wirklich fantastisch an. Also das können die einfach. Und ich erinnere mich noch an den Talk damals mit Leia war der, glaube ich, dabei und ich glaube Fritz war dabei und die haben auch alle gesagt, es ist, die Tastaturbelegung ist ein Graus, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich da richtig gemacht habe, aber das, was ich dann schon allein durch Button-Mashing gemacht habe, hat sich geil angefühlt. Ja. Das wird halt wirklich eine große Stärke sein. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, sie werden viele dieser Quests sehr kampflastig machen,
ja.
Weil sie
ja.
wissen, das ist so ihre große Stärke und es macht einfach, Black Desert ist ja darauf ausgelegt gewesen, weil es ja auch keine Maximalstufe gibt, dass du dir einen Monster-Spot suchst und dass du da stundenlang Monster farmst. Und viele, viele Spieler haben das weltweit gemacht, weil dieses Kampfsystem sich einfach so fantastisch anfühlt. Und dementsprechend werden es da auch sicherlich viele Kampfquests geben, einfach weil sich dieses Kampfsystem so fantastisch anfühlt. Und dann wird das auch jetzt nicht so schlimm sein, dass das jetzt nicht die super innovativen Quests sind, wo man coole Sachen machen kann, die man vielleicht in anderen Rollenspielen machen kann.
Ja.
Aber ich sehe auch die potenziellen Probleme und dass das alles schon sehr viel ist und überfrachtet und wie gut ist dann wirklich die Story, weil die waren Black Desert eher so mäh und wird es jetzt überhaupt noch einen optionalen Multiplayer geben? Wissen wir nicht. Sie reden da nicht mehr wirklich drüber. Und da gibt's also Fragezeichen, ganz klar. Aber ich freue mich da riesig drauf. Allein, dass man in diesem Kampfsystem mit Schwert und Schild nebenbei auch einfach Wrestling-Moves einstreuen kann. Ich kann meine Gegner Piledrivern.
Man guckt sich halt einen Trailer von diesem Spiel an und hat das Gefühl, das war gerade irgendwie eine Compilation von den Game Awards, von allen Spielen, die da gezeigt wurden.
So ein bisschen hier, ein bisschen Assassin's Creed, hier ein bisschen
Witcher. Ach, jetzt klettert er da, plötzlich fischt er da, dann ist es irgendwie Reiten, dann eine Belagerung, dann fällt er aus dem Himmel 20.000 Mal.
Ja, du fliegst so einen Ballon, Zelda. Du bist ein Rabe oder sowas.
Das ist
wie so ein, es fühlt sich so wirklich wie so ein ja, es ist so, du kannst alles sein, ja. Irgendwie.
Was ja cool ist, das ist allein ja das eigentlich die Essenz von Rollenspielen. Du kannst alles sein.
Ja.
Allein diese Reisen durch die Welten. Ihr habt das schon ein paar Sachen genannt, Ballonfahrten und was weiß ich. Jetzt haben sie letztens erst in einem Trailer nochmal verschiedene Mount-Typen vorgestellt. Ja. Und da gab es halt den obligatorischen Drachen, den man reiten kann.
Ja.
Es gab halt eben auch einen Kampf-Mech, wo man auf mehrere Ziele aufschalten kann.
Dieses Spiel,
um die dann gleichzeitig abzufeuern. Und dann gibt es aber auch einen Kampfbären, wo man seine Pranke nehmen kann, um damit Gegnern Backpfeifen zu verteilen. Also
ich glaube, es wird ein riesiger Mess, dieses Spiel. Aber
ich glaube auch, dass es großes Chaos wird, aber ich habe auch Bock. Also ich habe Bock auf dieses Chaos. Ich hatte auch Spaß mit Black Desert. Ich habe es nicht so viel gespielt, weil ich nicht so viele Leute hatte in meinem Freundeskreis, die es gespielt haben. Wir haben mal kurz reingeschaut und dann es wieder liegen gelassen. Aber ich hatte da trotzdem auch Spaß, vor allem beim Kämpfen. Und ich finde Klettern auch. Ich bin großer Assassin's Creed-Fan. Ich habe immer viel und gerne Assassin's Creed gespielt. Und ich mag das, dass man da auch viel über Dächer springen kann, sich irgendwo hochziehen kann und noch andere Wege gehen kann, als nur durch den Haupteingang rein. Das finde ich sehr sympathisch. Das schaut cool aus.
Ja, aber dieses, weißt du, also das ist halt wirklich so, kein Spiel kann alles können.
Ja.
Also die können nicht alles davon gut machen. Ich weigere mich zu glauben, dass es ein gutes Kampfsystem hat, Drachenreiten Spaß macht.
Vermutlich nicht.
Das Fliegen cool ist, den Reisen in andere Regionen, Schafe retten, das kann man auch machen und solche Sachen. Also es kann doch nicht, also nee. Also Carstens Optimismus hat mich ein bisschen
angesteckt. Die Story wird bestimmt, nee, da bin ich mir.
Und das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte, weil Deliana auch im Chat gemeint hat, ja, so Standard-Quest-Mechaniken gibt's ja in vielen Spielen und da kann man das Rad auch jetzt nicht neu erfinden jedes Mal. Stimmt, aber ehrlich gesagt ist mir scheißegal, wenn eine Quest komplett nur aus Dialog bestehen würde, wenn es gutes Writing ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eher der Punkt. Das haben wir gar nicht gesehen bis jetzt, das stimmt. Ne, was so das angeht, was Storytelling angeht. Und wenn ich nur einen Knopf drücken muss, ist mir egal, aber es muss halt eine richtig geile Geschichte sein, warum ich diesen Knopf drücke.
Ja.
Ne, und das hat halt gefehlt. Es war sehr simpel in dem Sinne, diese Lösung einfach. Ne, es wird gesagt, okay, geh da hin, dann machst du das und gehst du zurück. Typisch wie in einem MMO, um die Belohnung abzuholen und weiter geht's. Und es bleibt einfach nicht im Gedächtnis. So, das war eher das Problem.
Spielt man eigentlich immer nur diesen Dude, weil ich sehe immer nur diesen Kerl und ich weiß nicht, ob man da irgendeine gestalterische Freiheit hat bei dem Charakter. Man kann so viel machen, dass man denkt, man hat halt sehr viel Optionen bei der Charakterwahl, aber ich sehe immer halt nur ihn.
Gute Frage, ehrlicherweise.
Ich weiß nicht, meines Wissens nach ist das ein festgelegter Charakter.
Okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie den jetzt vielleicht auch nur zu weil Black Desert hat den eines der besten Charaktereditoren, die es gibt.
Mhm. Oh ja. Da lustig, wenn kann man so ja viele
jede bekannte Figur nachbauen im Prinzip.
Ja.
Das ist schon cool. Ja, aber andererseits, wenn du schon so viele andere Möglichkeiten in diesem Spiel hast, vielleicht ist es auch gut,
dann einen Charaktereditor. Ja, aber du kannst Schafe
die
Sache tragen,
die Black Hunde Desert streicheln.
Ja, die Dinge.
Ein Esel habe ich gesehen.
Ja. Ja. Hattenlocken mit einer Pfeife.
Ja. Das ist so verrückt. Also wir sind eigentlich 30 Spiele, aber ja.
Alles Crimson Desert hat einen großen Vorteil. Es hat halt schon einen Release-Termin.
Das ist
richtig, stimmt, wir werden es bald sehen. Ne?
Eines der wenigen Spiele, das schon einen Release-Termin hat. 19. März ist es schon soweit. Also das, können wir auf jeden Fall gespannt sein, mal schauen, was es wird und ob es gut wird.
Ja.
Jetzt am Ende, ehrlicherweise, wir haben noch 3 Spiele eigentlich, über die wir kurz zumindest reden müssen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen einmal ganz kurz. Und zwar einmal GTA 6, und zwar, ich weiß, es ist kein Rollenspiel, aber wegen GTA Online, ob es da wieder Rollenspiel geben wird und ob ihr das glaubt. Persona 6, was noch nicht angekündigt wurde, wovon ich dachte, dass es angekündigt wird, weil ich wirklich, also so im JRPG-Bereich wäre das Spiel gewesen, was mich am meisten interessiert. Persona 5 war großartig, aber wir wissen einfach noch sehr wenig darüber. Und Solaster 2.
Ja!
Ja! Ha, okay. dann reden wir nämlich noch am besten darüber, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Was haltet ihr von Solaster 2? Ich meine, wir haben ja die Larion-Macher haben sich jetzt wieder auf Divinity fokussiert, was cool ist und was sicher auch spannend wird. Aber Solaster 2 schlägt ja eher in die Baldur's Gate-Ecke und holt da die Leute ab. Habt ihr Bock auf Solaster 2? Werdet ihr spielen?
Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe den ersten Teil geliebt. Er sah furchtbar hässlich aus. Aber das kriegen sie ein bisschen jetzt in den Griff. Der zweite Teil sieht ein bisschen besser aus. Ja. Was ich bei Solaster sehr, sehr cool finde, ich liebe es, Charaktere zu erstellen. Das habe ich schon mehrmals gesagt heute Abend. Ich baue gerne Figuren. Und manchmal bin ich frustriert, dass ich im Rollenspiel nur eine Figur bauen kann. Und das ist halt genau da nicht der Fall. Du hast da eine ganze Party. Du hast am Anfang, erstellst du 4 Charaktere, gibst denen eine Persönlichkeit und jeder von denen redet in Dialogen mit NPCs. Ich weiß, der Nachteil ist dann, du hast nicht so coole persönliche Stories wie bei Baldur's Gate 3, aber die Gruppendynamik und dass es alles meine Charaktere sind, finde ich so cool. Ich liebe das an diesem Rollenspiel, dass man halt einfach die ganze Gruppe zusammenbaut. Und dass jeder an Dialogen teilnimmt, ist halt deshalb spannend, weil in allen anderen Rollenspielen, selbst in Baldur's Gate 3, da sagt halt man Will, also das sehe ich ganz anders. Oder ein Asterion sagt irgendwas, ein sassy Kommentar. Und dann ist trotzdem man selbst der Gesprächsführer. Und da sind halt alle irgendwie involviert und es fühlt sich für mich so sehr nach Pen and Paper und Rollenspiel an und nach einer richtigen Gruppe, die halt, wo jeder was zu sagen hat. Das finde ich einfach spannend. Und dann hat es noch die D&D-Regeln, die funktionieren halt einfach. Es hat ein cooles rundenbasiertes Kampfsystem. Money,
okay. Was am ersten Teil halt sehr cool war, dieses Persönlichkeitssystem, ne, dass du den Charakteren auch diese Persönlichkeit geben konntest, wo jemand halt zynisch ist oder arrogant oder autoritär
auch
oder so.
Sehr D&D.
Ja. Genau, was auch sehr, ja, aber quasi im Pen und Paper ist es ja einfach angelegt in den Charakteren, die du spielst und hier konntest es halt deinen NPCs oder deinen Gruppenmitgliedern halt geben, entsprechend hat sich dann auch ausgewirkt. Was sie ja anscheinend jetzt auch wieder übernehmen wollen, ne, weil sie schon in Dev Diaries oder in so Entwicklerstreams gesagt haben, ja, es wird halt wieder so geben, dass es, bist du ein Feigling, bist du ein Hitzkopf, ne, das wird sich auch auswirken. Was ich aber am coolsten finde, ist, diese Viererparty, die du spielst in Solaster 2, ist eine Familie.
Ja, stimmt.
Das ist ja eine Adoptivfamilie. Ja. Wir sind alle miteinander verwandt. Und wenn mal etwas die perfekte Leinwand ist für Dramen, dann doch bitte eine Familie, ne, Charaktere zu spielen, die sich kennen und denen du anscheinend auch jeweils eine Rolle geben kannst. Ne, wer ist das Goldkind? Wer ist der Unruhestifter? Wer ist der Sündenbock, der immer die Schuld hat? Plus eine Rolle, die sie noch nicht enthüllen. Also noch was Viertes. Und das allein finde ich eine geile Idee. Einfach, ich bin jetzt selber kein großer D&D-Fan mehr, also ob das Regelwerk da gut umgesetzt ist oder detailliert, das ist mir eigentlich egal. Aber diese Idee, eine Familie zu spielen mit all den Dramen, die es in Familien nun mal gibt, geil.
Und ja, das kompensiert auch so cool für den Nachteil, dass du halt nicht die Begleiterquests hast. Ja. Stattdessen hast du halt eine persönliche Quest um deine Familie herum.
Genau.
Und dann löst du das Problem, dass du halt nicht ständig irgendwas für deine Leute machst, sondern du erstellst die alle selbst und dann kommt ihr halt in euch ins Gehege und ihr habt eure eigenen Familiendramen, die ihr spielen könnt.
Ja,
mega spannend.
Das ist super, ja. Finde ich super.
Ja. Werdet ihr es im Koop spielen? Weil es soll ja ein Vierspieler-Koop. Nein!
Oh mein Gott.
Himmels Willen, nein. Ich fand das bei Divinity schon immer schlimm. Ich kann so, oder bei Baldur's Gate genauso, ich kann das nicht im Koop spielen. Es geht, dann verpasst du auch so viel.
Ich habe Baldur's Gate fast nur im Koop.
Nein, aber dann führt irgendjemand führt dann einen Dialog, den ich doch erleben möchte in dem Spiel. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe hier gerade so ein Dings getroffen, eine super spannende Geschichte und das habe ich schon gemacht und so. Und was?
Ja, du kannst Dinge verpassen. So, haben wir nicht vorhin gesagt, das ist was Gutes?
Nee, nicht, weil ich es verpasse, weil irgendjemand anders es macht. Das ist, ich kann es verpassen, weil ich eine bewusste Entscheidung treffe, es nicht zu machen. Ja. Aber wenn jemand anders dann zu mir kommt und sagt, hey, in dem Spiel, was wir gerade spielen, weil du kurz AFK irgendwie auf dem Klo warst, habe ich irgendwie Echsenmenschen-Sex gehabt in Divinity? Nee.
Nee.
Ich bin der Main-Character, genau.
Ja. Carsten, wie ist deine Einstellung zu Solaster 2? Ist es ein Spiel, das dich interessiert und wirst du es im Koop spielen?
So ein Spiel interessiert mich auf jeden Fall immer. Ich hatte den ersten Teil tatsächlich nicht gespielt. Der ist mir durchgerutscht. Fabiano sagt, das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus als der erste Teil. Ich finde es tatsächlich, den Trailer bisher und die Screenshots ziemlich hübsch. Also, das sieht schön aus. Das Ding hat einen Nachteil. Es kommt eine Woche vor Crimson Desert. Das darf nicht zu lang sein. Das ist ja gerade bei den Spielen immer so eine Sache. Deswegen weiß ich auch nicht, warum die jetzt bei Divinity sagen, sie wollen jetzt das größte, ambitionierteste Spiel aller Zeit machen. Weil es geht 3, Divinity Original Sin 2. Ich warte schon so lang. Leute. ja. Nee, also sieht auf jeden Fall nach einem soliden Pen-and-Paper-D&D-Ding aus, dass man sich auf jeden Fall geben kann. Und das, was ihr erzählt habt, klingt spannend. Also ich glaube, ich muss den ersten Teil mal nachholen.
Das soll auch gar nicht so lang sein, seit ich das gehört habe.
Ja, ich glaube, das wollte gerade sagen, da hast du auch ein wertvolles Plädoyer gerade noch gegeben, das für kompakte Rollenspiele. Mhm. Das geht ja auch. Ja. Das hat ja keiner, dass ein Rollenspiel immer 60, 80 Stunden haben muss, sondern es geht auch in 20.
Ja, mal. Und das ist auch
ganz gut. Also nicht bei Vampire Bloodline 2, das vergessen wir, da redet keiner mehr drüber.
Ja, aber auch, ja zum Beispiel auch ein Blood of Dawnwalker, ja, nee, soll ja auch kürzer und kompakter sein. Und das ist, finde ich persönlich, nicht unbedingt schlecht, wenn du halt dann nicht irgendwie erstmal, weiß nicht, 100 Stunden spielen musst.
Ja, genau, Dawnwalker hat ja auch diese Mechanik. Ich meine, klar, kannst du natürlich trotzdem 3 Stunden da stehen und einen Stein angucken, wenn es dir gefällt. Aber theoretisch, auch das führt dich eher zu einem Ende mit dieser Zeitmechanik. Ja. Also musst du auch nicht alles immer ausufern.
Ja, also apropos ausufern.
Ach so, ja, stimmt.
Wir können,
man kann auch mal ein Ende finden, ne?
Wir können auch mal ein Ende finden, auch wenn es unglaublich schwierig ist, denn es kommen so viele Rollenspiele auf uns zu und das ist richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2026 und auch auf alles, was nach 2026 kommt und möchte mich jetzt schon mal bedanken, dass ihr euch heute hier mit mir hingesetzt habt, eure Darlings gekillt habt, damit wir zumindest irgendwie zeitlich das hier hinbekommen
haben. Mein Darling war ja zum Glück nicht drin, weil das Duell, vor dem ich wirklich Angst gehabt hätte, wäre, und das werden wir nächstes Jahr haben, Exodus gegen The Expanse Osiris Reborn. Mhm. Und ich würde aufstehen und gehen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 2 Sci-Fi-RPGs, die so sind
wie Mass Effect. Vielleicht kommt ja auch Fotor schon, also ich glaube nicht, dass 2027 kommt, aber was ist, wenn es 2027 kommt? Fate of the Old Republic.
Das kommt nicht. Nein, nein, das kommt auf keinen im Fall 2027, weil ich bei Fate of the Old Republic auch heute erst selbst erfahren habe, dass das Studio, was es macht mit Casey Hudson, dem ehemaligen Game Director von Mass Effect, erst im Sommer gegründet wurde. Oh. Dieses Jahr im Sommer. Das heißt, das sehen wir frühestens 2028, 2029.
Zusammen
wahrscheinlich mit dem
Code-Remake. Ja, das ist Anfang des Jahres geschlossen.
Ja, wer weiß, ne? Also, ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sind mit Rollenspielen ausgestattet und am Ende, wenn das alles nichts wird, haben wir immer noch Baldur's Gate 3, das wir zum 20. Mal durchspielen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr da wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Rollenspiel-Talk mit euch. Danke euch.
Sehr gerne, der wird kommen.
Sehr gut. Definitiv.
Vielen Dank.
Und für alle, die jetzt noch hier bei uns im Stream dabei sind, im Chat dabei sind, nochmal die Erinnerung, es gibt ein Gewinnspiel. Solange wir hier noch Fing haben, habt ihr die Chance auf diesen großartigen Stuhl, auf dem ich heute schon spielen durfte. Und zwar saß ich da drauf und habe Diablo gespielt und ich habe mich gefühlt wie eine Königin der Dämonen, wie Lilith selbst, nicht nur wegen meinem Outfit, sondern wegen diesem Thron der Gamingstühle. Und es war wirklich sehr bequem, ich kann es nur bestätigen, auch mit der Lordosenstütze, die 4-Wege-L-Adapt-Lordosenstützsystem. Besser kann man sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Super bequem, euer Rücken ist gut geschützt und ihr steht auf und habt keine Rückenschmerzen, was ja sonst durchaus passieren kann, wenn man stundenlang spielt. Und glaubt mir, bei all den Rollenspielen, die jetzt auf uns zukommen, da werden wir wahrscheinlich stundenlang auf diesem Stuhl sitzen. Deswegen macht jetzt mit bei unserem Gewinnspiel. Vielen, vielen Dank an Titan Evo, an Secret Lab für dieses Gewinnspiel um den Titan Evo. Wir haben die Möglichkeit, euch da draußen einen dieser Stühle zu geben. Geht einfach auf gamestar.de/secretlab und da müsst ihr nur sagen, welche Größe ihr braucht und welches Design ihr wollt, denn da gibt es eine ganze Auswahl, aber nicht alle, die ihr auf der Website findet. Deswegen schaut da gerne mal rein, schaut, ob euch da einer gefällt und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Vielen Dank nochmal an Secret Lab für dieses Gewinnspiel und danke an euch, dass ihr dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Danke, Micha. Danke, Fabiano. Danke, Carsten. Danke, Regie. Einmal nochmal auch danke an euch, Chat, dass ihr am Start wart. Hashtag Regie loben, Hashtag Gäste loben, Hashtag Mods loben. Danke an die Mods auch an der Stelle.
Oh ja.
Es war mir eine Freude. Und jetzt bis zum nächsten
Mal.
Bis Montag.
Am Montag geht's weiter. Morgen ist Tag Pause. Montag geht's weiter mit?
Mit?
Dem Warm-up um 17:30 Uhr. Lasst euch überraschen und schaut in den Streamplan. Montag.
Ganz genau. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
Tomb Raider gibt es am Montag.
Und so, darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.